Liebe International Church Bonn, liebe Zuhörenden, ich darf euch herzlich begrüßen zum International Ministry Training. Heute wird es gehen um das Thema Leiter der Zukunft. Wie forme ich gesunde Teams? Es wird gehen um Epheser 4, Vers 11 bis 16. Ich lade euch dazu ein, den Text ebenfalls aufzuschlagen, weil es sehr viel Inhalt ist auf einem sehr kurzen Text. Dort heißt es, und ich lese vor aus der Schlachter 2000. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Liebe selbst. Ich möchte zunächst einmal anfangen, diesen Text in zwei Kategorien zu packen. Die erste Kategorie ist der Vers 11 alleine. Hierbei geht es um 5 Ämter, die angesprochen werden. Die zweite Kategorie beinhaltet die Zusammenführung von den Versen 12 bis 16. Um diese Ämter überhaupt erstmal zu erklären, gibt es ein einfaches Prinzip, um sie zu merken. Es nennt sich das Fünf-Finger-Prinzip. Diese Ämter, es gibt insgesamt 5 Stück, man nennt sie übrigens auch deshalb die Fünffältigkeit. Wenn man jemals diesen Begriff gehört hat, dann geht es genau um diese 5 Ämter. Zunächst einmal, jeder Finger repräsentiert hierbei ein Amt. Wir haben zum Beispiel den Ringfinger. Der Ringfinger ist der Pastor. Wenn ein Ehepaar sich miteinander vermählt, dann tut man einen Ring an diesen Finger. Er symbolisiert den Bund zwischen zweier Parteien. Hierbei dem Pastor, der einen Bund hat mit seiner Gemeinde. Und genauso hat auch Jesus Christus einen Bund mit seiner Gemeinde, mit dem Leib, mit der Braut. Das ist damit einmal symbolisiert. Wir haben dann einmal den Mittelfinger. Der Mittelfinger ist der, der am längsten ist, wenn wir unsere Hand angucken. Das ist der, der am weitesten hinaus muss. Das ist der Evangelist. Der Evangelist geht raus aus seiner Gemeinde oder in seiner Gemeinde. Es ist egal, ob er in seiner Gemeinde bleibt, aber ein Evangelist ist eigentlich so aufgebaut, dass er hinausgeht und er verkündet das Wort Gottes. Ja? Dann haben wir den Zeigefinger. Der Zeigefinger symbolisiert den Propheten. Der Prophet ist der, der für Jesus, für Gott spricht und mit dem Finger auf Richtungen zeigt. Der das Wort Gottes vernimmt und sagt, dahin geht's, hier lang müssen wir. Manchmal schüttelt er auch mit dem Finger und ermahnt uns in Gottes Namen. Dann haben wir den kleinen Finger. Der kleine Finger ist nicht klein, weil er unwichtig ist, sondern weil er der einzige Finger ist, der in das Ohrloch passt. Jesus Christus sprach nämlich, wer Ohren hat, der höre. Das ist die Aufgabe des Propheten. Er fügt diese Information in das Ohr hinein. Und wenn es dort Blockaden gibt, dann ist er derjenige, der diese Blockaden, also ihr Lehren, aus dem Ohr entfernen kann. Und zu guter Letzt haben wir den Apostel. Der Apostel symbolisiert den Daumen. Er ist der Einzige, der alle anderen Ämter berühren kann, genauso wie es Apostel Paulus gemacht hat. Er hat einerseits prophezeit, er hat evangelisiert, er ist in die Nationen gegangen, er war pastoral tätig und er hat gelehrt. Das als grobe Beschreibung, wie man sich diese 5 Ämter merken kann. Also zunächst einmal müssen wir weitergehen und uns fragen, was sind denn eigentlich diese Ämter? Ja? Wie unterscheiden die sich? Was macht sie aus? Was sind die Aufgaben? Zunächst einmal, ein Amt ist eine offizielle Stellung. Damit sind bestimmte Pflichten verbunden. Es sind Posten, die explizit von Gott erteilt werden. Ein Amt verleiht Autorität. Es gibt 2 Punkte, von denen man Ämter unterscheiden muss. Das eine sind Charaktere. Charaktere wäre zum Beispiel zu sagen, der Prophet ist immer mutig. Dem ist nicht so. Wir haben als Beispiel den Propheten Jona, der dafür bekannt war, konfliktscheu zu sein. Wir sehen, ein Amt ist immer größer als der Amtsträger selber. Dann sind die Ämter zu unterscheiden von den Gaben. Gaben, das kommt von dem griechischen Wort Charisma. Wir benutzen auch Charisma, Charismen. Den Begriff können wir stattdessen ebenfalls benutzen. Hier sind Gaben genannt, die von Gott ebenfalls gegeben werden. Und dabei gibt es erlernbare Gaben und nicht erlernbare Gaben. Gaben sind folgender. Zum Beispiel bei den erlernbaren Gaben geht es um die Gabe der Fürbitte. Prophet Daniel hatte diese Gabe trainiert, er hat sie sich angeeignet. Er war derjenige, der gesagt hat, dass er 3-mal pro Tag beten wird für sein Volk oder generell zu Gott gehen wird. Wir können einen gabenreichen Lebensbereich in unserem Leben, eine Lebensführung in unserem Leben etablieren. Ja, das sind Gaben, die man lernen kann. Dann gibt es aber Gaben, die man nicht lernen kann. Das ist zum Beispiel die Geisterunterscheidung. Das ist lediglich von Gott gegeben. Diese 5 Ämter, die in Epheser 4 angesprochen werden, die haben nichts mit diesen Gaben zu tun, sondern es sind Ämter. Es gibt genauso wie bei den Charismen erlernbare Ämter und geistliche Ämter. Sie haben eine höhere Form von Autorität. Es ist wie eine Berufung. Bei den erlernbaren Ämtern haben wir zum Beispiel das erlernbare Amt des Lehrers. Wir können zum Beispiel an der Universität Theologie studieren, wir können promovieren, wir können habilitieren und dann als Lehrkraft an der Universität tätig sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir gleichzeitig von Gott dazu berufen sind, sondern es ist unsere eigene Entscheidung, dies zu tun. Dann gibt es aber das geistliche Amt des Lehrers, dem ist es vom Herrn gegeben, das Wort zu studieren. Er wandelt in Gottes Autorität. Hier gibt es also einen Unterschied, wie wir merken. In 1. Korinther 12, Vers 4 heißt es, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Es gibt Unterschiede in den Diensten, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Hier werden 3 Unterschiede gemacht. Gnadengaben auf der einen Seite, unterschiedliche Dienste, also Ämter auf der anderen und dann noch Kraftwirkungen. Denn jede Gabe, jedes Amt hat unterschiedliche Kraftwirkungen in sich selbst. Wie man das merkt, woran man das in der Bibel unterscheiden kann, ist Folgendes. Wir haben zum Beispiel eine Staatsdienerin in der Bibel, sie war Richterin. Sie hat für staatliche Ebenen gedient und sie war dort tätig. Dennoch war ihr geistliches Amt das Amt einer Prophetin, das war Deborah. Dasselbe Konzept haben wir auch bei dem Propheten Daniel. Er war in Babylon tätig, er wurde dort sogar ausgebildet. Man mag sagen, dass er Babylonistik damit studiert hat. Er war in der Verwaltung tätig am Königshof, aber in seinem geistlichen Amt war er ebenfalls Prophet. Auch im Neuen Testament haben wir das Konzept. Es gibt einen Mann, den einzigen Mann im Neuen Testament, der als Evangelist betitelt wird, auch wenn wir wissen, dass es mehr Evangelisten gab, und das ist Philippus. Wir wissen von Philippus, dass er nicht als Missionar tätig war, sondern er war als Diakon tätig. Er war also in seinem erlernbaren Amt im diakonalen Dienst, aber in seinem geistlichen Amt war er Evangelist. Wenn man jemals in der ICB war, dann merkt man das auch bei uns. Man kann nämlich auch Pastor sein, aber eigentlich im Amt Evangelist sein. Eventuell kommt das dem einen oder anderen bekannt vor. Zunächst ist auch zu sagen, nicht jeder Christ hat ein Amt inne. Ämter sind von Gott gegeben. Ebenso hat nicht jeder Christ jede Gabe inne. Aber diese Gaben, diese Charismen sind für den kompletten Leib zugänglich. So sagt in 1. Korinther 12 Paulus, dass wir eifrig nach den Gnadengaben streben sollen. Er sagt nicht nach den Ämtern, sondern hier ist es konkretisiert alleine nach den Gnadengaben. Das bedeutet nicht, dass wir Gott nicht bitten können um Ämter, aber das bedeutet, dass hier eine Konkretisierung von Paulus besteht. Zudem muss man zu den Ämtern folgendermaßen noch Folgendes sagen. In Epheser 4, Vers 12 heißt es, in dem Vers 12, um den Text, den es geht, dass es um die Erbauung des Leibes des Christus geht. Bei diesen Ämtern ist der gesamte Leib mit betroffen. Es ist nicht nur die Lokalgemeinde, es geht sogar darüber hinaus. Die Autorität geht darüber hinaus und berührt den ganzen Leib, den gesamten Leib. Man hat dadurch eine Überblicksfähigkeit und Autorität. Ich möchte einmal, damit wir das verstehen, damit wir diese Unterschiede wissen, wie Gott Teams überhaupt positioniert, auf jedes einzelne Amt einmal eingehen. Fangen wir doch erstmal mit dem Ringfinger an, dem Pastor, um das nochmal genauer uns anzuschauen. Wir haben gesagt, er ist mit der Gemeinde verheiratet, wie auch Jesus mit der Braut verheiratet ist. Er kann dienen in einer Ortsgemeinde oder auch in mehreren Ortsgemeinden und repräsentiert Jesus. Er hält die Gemeinde zusammen. Er achtet auf das Wohlergehen seiner Schafe. Er möchte das Beste für seine Schafe und schützt vor Gefahren. Wenn man wissen will, wer der ideale Hirte ist, da liest man am besten Psalm 23, wo es genau darum geht. In 1. Petrus 5, Vers 3 wird der Hirte adressiert. Interessant zu sehen ist, dass hier die Ältesten und die Hirten eins gehen. Hier werden Hirten angesprochen, aber adressiert sind damit die Ältesten. Also es sind Älteste, die das Amt des Hirten innehaben. Und dort sagt Paulus, dass diese Ältesten Vorbilder der Herde seien. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, so heißt es weiter in Vers 4, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Das heißt, der oberste Hirte ist Jesus Christus. Und genau deswegen kamen die Hirten, weil wir als Schafe unseren Vorbildern der Herde folgen müssen, den Ältesten, den Hirten. So haben auch die Hirten damals, als Jesus geboren wurde, sind sie ihren obersten Hirten gefolgt. Sie sind zum Stall gelaufen, nach Bethlehem. Das ist ebenfalls symbolisch und bezieht sich auch auf dieses Amt. Dann haben wir den Mittelfinger, den Evangelisten, den längsten Finger, der am weitesten hinausgeht. Neben den vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, gibt es viel, viel mehr Evangelisten, die in der Bibel nicht immer namentlich genannt werden, aber wir wissen, dass sie da waren. Das Amt des Evangelisten ist mehr als ein Missionsbefehl. Der Missionsbefehl ist das, was in Matthäus 28 ausgesprochen wurde, kurz bevor Jesus Christus in den Himmel entrückt ist. Dort sagt Jesus in Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Diese Verse sind nicht nur auf Evangelisten bezogen, sondern auf jeden einzelnen Christen. Wenn du ein Jünger Gottes bist, dann folgst du ihm nach und dann machst du andere zu Jüngern. Und für diese Jünger gelten dieselben Regeln. Ein Evangelist hat eine besondere Autorität auch hier. Und so wie ich vorhin auch erwähnt habe, war auch Philippus der Evangelist genannt wurde, der einzige übrigens namentlich, im Dienst Gottes. Paulus selber sagte, wehe mir, wenn ich nicht das Evangelium verkündige, im 1. Korinther 9. Wir erkennen, dass Paulus, gerade weil er alle Ämter berühren konnte, ein besonderes Amt anvertraut war, weil seine Autorität darin lag, in die Nationen zu gehen und von Jesus Christus zu erzählen. Er hatte eine besondere Autorität ebenfalls im Amt des Evangelisten. Dann kommen wir einmal zum Propheten, der Zeigefinger. Für viele das Lieblingsamt so einiger Leute, weil es am spannendsten sein kann. Er zeigt die Richtung an. Er sagt, dahin muss es. Er kann auch kreativ handeln. Was bedeutet kreativ handeln? Der Prophet ist der Dinge zum Leben hervorrufen kann. Er kann zu den Toten sprechen und sagen, diese toten Gebeine, ihr sollt jetzt leben, wacht auf. Ne? Solche Bibelstellen finden wir in der Bibel. Es gibt zwei Punkte, die ich einmal erwähnen will, wie wir Propheten erkennen. Abraham in 1. Mose 20, da sagt Gott zu Abimelech bezüglich Abraham, dass er ein Prophet ist und dass der Abraham für ihn bei Gott bitten soll. Und im Neuen Testament haben wir den Propheten Agabus, der ist auch als Prophet extra betitelt. Und er hat Paulus vorausgesagt, dass er in Jerusalem, wenn er dann dort ankommt, gebunden wird und den Nationen ausgeliefert wird. Ja? Wir können also festhalten, Propheten sind die Sprecher Gottes. Es ist ein Dienst der höchsten Wichtigkeit in der Kirche. Wir haben in 2025 eine Jahreslosung im 1. Thessalonicher 5, die heißt, prüft alles und das Gute behalte. Es gibt aber Verse davor, es ist nicht alles, Und zwar der Vers, der davor ist, ist: Die Weissagung verachtet nicht. Dieser Satz ist geknüpft mit: Prüft alles und das Gute behaltet. Und da kommt der Prophet ins Spiel oder die Prophetie ins Spiel. Dennoch prüfungswürdig. Ebenso ist die Versammlung aufgebaut auf den Grundlagen der Apostel und der Propheten, so heißt es. Also in Epheser 2, Vers 20 heißt es, ab Vers 20, aufgebaut auf den Grundlagen der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist. Wir sehen also, sie haben eine essentielle Haltung in der Gemeinde, auch wenn es kein bestimmtes Gemeindeamt dafür gibt, denn wir haben keinen Gemeindepropheten. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht Leute gibt, die in diesem Amt tätig sind, in diesem geistlichen Amt, was man nicht mit Augen sehen kann. Dann kommen wir zum vierten, den Lehrer, den kleinen Finger, der einzige Finger, der ins Ohrloch passt. Der muss gesunde Glaubenslehre leben. Er muss sie kennen und jede Blockade von Irrlehrern entfernen. Der Lehrer ist ein Dienst, der für die Versammlungen vorgesehen ist. Der Lehrer ist aufgefordert, in Römer 12 das Wort zu studieren und im Wort zu bleiben. Hier merken wir, es gibt diese Autorität in dem Amt des Lehrers, aber gleichzeitig ist es verbunden mit einem Dienst, womit man rein investieren muss, wo man viel den Verstand nutzen muss, aber Gott gibt die Autorität, auch das tun zu können. Die Lehre ist die Darlegung der Wahrheit durch den Heiligen Geist. Das ist die Definition davon. Und Paulus hat auch den Timotheus aufgefordert, damals im Neuen Testament in Ephesus zu bleiben. Denn in Ephesus haben sich so einige Irrlehrer aufgestellt, die falsche Lehren weitergegeben haben. Und Paulus hat ihn aufgefordert, diesen Irrlehrern zu sagen, dass sie das unterlassen sollen. Hier erkennen wir, dass Paulus sagt, dass es eine wahre Lehre gibt und nicht mehrere Lehren. Auch philosophisch ist das übrigens so. Es kann nur eine Wahrheit geben. Es gibt nur eine Lehrrichtung von Gott. Deshalb in 1. Korinther 1, Vers 10 spricht Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Kirchengeschichtlich wissen wir, dass wir das nicht geschafft haben. Es gab viele Spaltungen, es gab viele Kirchen, viele Gemeinden, viele Konfessionen. Wenn wir das nun aber lesen, dann erkennen wir, dass wir nicht unsere eigene Lehre, die wir als wahrhaftig halten, einfach mit Aggression auf den anderen überstülpen müssen, sondern dass wir in Demut bleiben müssen, weil das, was hier passiert mit den verschiedenen Konfessionen, ein Spiegel unserer selbst ist und nicht ein Spiegel Gottes ist. Gott sagt, es gibt nur eine Wahrheit und wir brauchen unsere Lehrer, um diese zu verstehen. Jesus nennt sich selber übrigens auch den Lehrer. Denn er lehrte wie einer, der Gewalt hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Zudem wurde er Meister genannt. Auch das zeigt, dass er der Lehrer der Lehrer war. Und zuletzt einmal Apostel. Was ist das überhaupt? Der Daumen, der alle anderen Ämter berühren kann. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie man Apostel verstehen kann. Jede Kirchenkonfession hat auch ein anderes Verständnis von Apostel. Und damit wir das einmal begreifen, werde ich zwei Extremmeinungen mal ansprechen, aber erstmal definieren, woher kommt das, was bedeutet das, wie erkennen wir das. Im Griechischen heißt dieses Wort, das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Apostolos, das bedeutet Gesandter. Ein Gesandter ist ein unfassbar weiter Begriff und vielschichtig zu nutzen. Auch im Neuen Testament. Für jeden, der gesandt wurde, wurde manchmal das Wort Apostolos benutzt. Also müssen wir im Kontext herausfinden, wann geht es denn tatsächlich um das Amt des Apostels. Dann fangen wir mal, um das herauszufinden, chronologisch an. Zunächst einmal die ersten Apostel, von denen wir wissen, sind die 12 Apostel, die Jünger Jesu. Als Jesus sie ausgesucht hat, hat er sie nicht erst definiert, er hat sie als Kinder Gottes definiert, aber bei den Aufgaben und dem Amt des Apostels hat er ihnen erst eine Aufgabe gegeben. In Markus 3 heißt es, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollte, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Und es geht weiter in Kapitel 8, da heißt es, da spricht Gott und fordert auf, heilt Krankheiten. Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es geben. Was wir daraus erkennen, sind nicht nur die Aufgaben, sondern ein Kriterium, wie wir, ein Voraussetzungskriterium, wie wir Apostel erkennen, und das sind Wundertaten. Ein Apostel kann Wunder tun und ist von Gott bevollmächtigt, dies auszuüben. Diese Definition oder überhaupt die erste Definition, die sich dann konkretisiert, ist tatsächlich erst nach Christi Himmelfahrt, und zwar bei Matthias. Die 12 Apostel, es waren 11 Apostel, nachdem Judas Iskariot sich umgebracht hat, haben nach Christi Auferstehung sich zusammengesetzt, und etwas stand im Vordergrund. Es gibt nämlich einen Psalm, den David selber geschrieben hat, wo er gesagt hat, prophezeit hat, dass das Amt des Judas gefüllt werden soll durch einen anderen. Ein anderer soll kommen und das Amt füllen. Es sollen nämlich immer 12 sein. Und die Apostel saßen zusammen, haben sich gedacht, okay, was für Voraussetzungen braucht denn ein Apostel? Wie finden wir das heraus, wen wir jetzt wählen sollen? Und sie kamen mit folgenden. Punkt Nummer 1, das lesen wir in Apostelgeschichte 1 übrigens, für die Leute, die das mitlesen wollen, ab Vers 20. Punkt Nummer 1 ist, diese Person muss ein Mann sein. Die Männlichkeit, das Geschlecht des Mannes ist damit stark verbunden. Und nein, es konnte in dem Fall keine Frau sein. Punkt Nummer 2, diese Person musste von der Taufe Jesu bis zur Himmelfahrt ein Zeuge Christi gewesen sein. Ja, also er musste quasi Jesu Werdegang in Fleisch und Blut gesehen haben. Er musste ihn begleitet haben. Er musste ein Jünger gewesen sein, auch wenn er nicht zu den 12 zu der Zeit gehörte. Und man wählte 2 Leute aus, die diese Voraussetzungen hatten. Man wusste nicht, was sollen wir tun. Und dann haben sie Gott entscheiden lassen, indem sie das Los geworfen haben. Und dann fiel das Los auf Matthias, der quasi Judas ersetzt hat. Später ändert sich die Definition noch einmal, und das ist durch den Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 3, Vers 3 bis 11. Er sagt dort, dass er sich zu den 12er-Kreis zwar hinzufügt und sich dazu zählt, aber mit Einschränkungen. Und das ist jetzt spannend. Er bezeichnet sich selber als eine unzeitige Geburt. Es gibt sogar Bibelübersetzungen, da spricht man von Missgeburt. Also etwas, was nicht ganz passend ist mit den Voraussetzungen, aber etwas, was durch Gottes Gnade trotzdem entstanden ist und etabliert wurde. Der geringste unter den Aposteln, so nennt er sich. Er nennt sich so, weil er selber die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Dennoch ist ihm Jesus Christus nach Christi Himmelfahrt erschienen, nicht in Fleisch und Blut, aber dennoch wurde es ihm gegeben aus der Gnade alleine heraus. Deswegen bezeichnet er sich selber auch offiziell als Apostel, weil Gott ihm das Amt gegeben hat. In den verschiedenen Kirchenformen gibt es mehrere Sichtweisen. Hier nochmal 2 Sichtweisen, die sich unterscheiden können. Ich habe dafür erstmal die katholische Sichtweise einmal aufbereitet, der römisch-katholischen Kirche und im Verhältnis zum Beispiel von manchen Freikirchen, insbesondere manchen Pfingstbewegungen, zu denen auch die ICB gehört. In der katholischen Kirche sagt man, dass es das Apostelamt nicht mehr gibt. Das heißt, das apostolische Amt selber wurde beendet mit dem Neuen Testament. Aber die katholische Kirche sagt gleichzeitig, dass diese Apostel Schüler hatten und dass diese Schüler apostolischen Aufgaben nachgegangen sind. Und diese bezeichnet die katholische Kirche als Episkopoi. Das bedeutet Aufseher. Sie haben also den Dienst des Apostels getan, ohne das Amt des Apostels zu haben. So die Lehre. Wenn wir heute gucken, wer fällt unter die Apostel, das sind in der katholischen Kirche die Bischöfe. Dann gibt es noch Erzbischöfe, die sind den anderen Bischöfen vorgesetzt. Man hat die Lehre, dass es genauso wie die 12 Stämme Israels gab, jetzt auch die zwölf Apostel gibt, die Jünger Jesu. Und das sind quasi die 9 Stammväter des Volkes Gottes. Übrigens ist auch der Papst dementsprechend ein Episkopoi. Er übernimmt nämlich die Aufgaben vom Apostel Petrus, ja, und schafft damit Einheit. Jeder möge seine eigenen Meinungen über den Papst haben, aber so die Lehre der katholischen Kirche. In den Freikirchen sind wir uns wie immer notorisch uneinig, weil es so viele Konfessionen und Richtungen gibt. Deswegen, weil wir in der ICB zu den Pfingstgemeinden gehören, möchte ich dort eine andere Betonung setzen, und zwar die Sichtweise, dass Gott bis heute das apostolische Amt verleiht und nicht nur die Aufgaben eines Episkopoi. In 1. Korinther 15 spricht Paulus von Apostel. Er nutzt das Wort Apostel und nicht immer Episkopoi in erster Linie. Und in zweiter, wenn wir zu unserem ursprünglichen Text gehen und in Epheser 4, Vers 13 gucken, dort gibt es eine Zeitangabe. Da steht, bis wir alle zur Einigkeit des Glaubens und der Erkenntnis und so weiter und zum Maß der vollen Größe des Christus kommen. Diese Zeit ist noch nicht. Die Zeit ist erst dann gegeben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Hier, das bedeutet, die Ämter, die hier stehen, Vers 11, bestehen, bis Jesus Christus wiederkommt. Deshalb glauben wir, dass es auch bis heute noch Apostel gibt, aus der Güte Gottes heraus, genauso wie er es gemacht hat bei Apostel Paulus. Woran erkennen wir die heutigen Apostel, wenn wir diese Voraussetzung einmal durchgehen? Nummer 1, Wundertaten. Ja, diese sind gegeben, sie gehen mit diesem apostolischen Amt einher. Punkt Nummer 2, jemand, der explizit Jesus nachfolgt. Und Punkt Nummer 3, er berührt alle anderen Ämter und man sieht diese Autorität. Und weil Apostel Paulus sich selber als Apostel bezeichnet, können wir das auch. Jetzt war das sehr viel, das ist eine Zusammenfassung von all den Ämtern. Und wir möchten weitergehen zum eigentlichen Thema, und zwar zum Thema, wie forme ich denn gesunde Teams? Und in Epheser 4, ab den Versen 12 bis 16, ist genau aufgelistet, was für Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Deswegen, ich habe hier insgesamt daraus, weil es sehr viel Inhalt auf sehr wenig Text ist, 16 Punkte aufgeschrieben, wie Gott Teams formt. Diese fünf Ämter zusammenführt, damit sie den Leib Christi dienen können. Ab Vers 12 fangen wir an. Da steht zur Zurüstung der Heiligen. Das bedeutet, es muss ein gemeinsames Ziel vorhanden sein. Und das gemeinsame Ziel ist der Ausbau der Heiligen. Wer sind die Heiligen? Das sind die Kinder Gottes. Jesus Christus hat uns geheiligt, und weil wir geheiligt sind, nennen wir uns Heilige. Er hat uns heilig gemacht durch sein Blut und dass wir ihm folgen. Punkt Nummer 2, für das Werk des Dienstes. Das sind gemeinsame Werte in Jesus Christus. Dieses Team, was in Jesus gebaut ist, muss gemeinsame Werte in Jesu haben. Sie müssen gemeinsam zusammen eine dienende Haltung einnehmen, denn Jesus Christus ist selber gekommen, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Punkt Nummer 3, für die Erbauung des Leibes des Christus. Hier geht es um eine effektive Führung, eine kooperative Zusammensetzung im Leib mit geistlicher Intensität, aber auch mit Effizienz. Punkt Nummer 4, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, das ist ein Qualitätsmaßstab, ja? Eine Einheit im Glauben zu sein und dass wir Gott erkennen. Das ist wie ein Siegel, wie ein Gütesiegel. Und hier erkennen wir auch, das Amt ist größer als der Amtsträger. Punkt Nummer 5, zur vollkommenen Mannesreife. Zur vollkommenen Mannesreife kann man natürlich viel darunter fassen. Ich möchte explizit auf die gesunden Teams und wie wir die Definition dafür aus diesem Text herausnehmen können, einmal aufgreifen. Und deswegen fokussiere ich mich darauf. Und das, eine vollkommene Mannesreife zu haben, heißt in diesem Kontext, dass wir uns kontinuierlich verbessern. Denn unser Vorbild ist Jesus Christus selber. Wir sind niemals perfekt, aber eine vollkommene Mannesreife zu haben, oder eine Frauenreife, wie man möchte, bedeutet, ich werde mich Tag für Tag immer mehr Jesus angleichen. Wir werden diese Perfektion nicht erlangen, aber wir werden auch nie fertig sein mit dieser Arbeit. Das ist damit gemeint, dass wir nicht hochmütig sind, sondern immer wissen, wir haben Arbeit zu tun, erstmal an uns selber. Punkt Nummer 6, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist die Zeitangabe, die ich vorhin benannt habe. Das bedeutet, Ämter gibt es bis heute, alle fünf übrigens. Und das, der Dienst ist andauernd. Was bedeutet das? Es gibt keine Rente. Man dient, bis man stirbt. Wenn man dieses Amt bekommt, wenn man ein Team von Gott bereitgestellt bekommt, dann dient man, bis man bei Jesus Christus ist oder bis Jesus Christus selber kommt. Punkt Nummer 7, damit wir nicht mehr unmündiger sein. Eine klare, einheitliche Lehre benötigen wir. Wir brauchen klare Verfahrensregeln und darin eine barrierefreie Zugänglichkeit. Was heißt das, eine barrierefreie Zugänglichkeit zu haben? Und zwar, wir haben im christlichen Glauben eine Offenbarungstheologie. Jesus Christus hat sich selber offenbart, wurde der Weg, die Wahrheit und das Leben und hat uns gezeigt, wie wir mündig sind, dass wir ihm nachfolgen, selbst wenn das Team mal nicht da ist, dass wir trotzdem teamfähig sind und dasselbe tun können, ob mit Team oder ohne. Punkt Nummer 8. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Was meint man damit? Es geht um die gegenseitige Kontrollfähigkeit der Ämter. Dass sie sich einander kontrollieren können, aber auch kontrollfähig bleiben können. Es gibt in Deutschland etwas, das nennt sich das Rechtsstaatprinzip. Das ist ein juristischer Begriff, der zentral im Rechtsstaat ist, das Prinzip der Gewaltenteilung. Das heißt, wir haben die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Aufgeführt ist es im Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 im Grundgesetz. Das bedeutet, diese drei Gewalten haben wir, damit sie sich gegenseitig kontrollieren können. Ja, sie sind kontrollfähig. Was bringt uns das als Bürger? Das bringt uns Sicherheit. Der Staat kann nicht willkürlich über uns entscheiden. Ja, das sind einer der wesentlichen Punkte. Und mit Blick auf die anderen Nationen kann ich sagen, der Rechtsstaat funktioniert. Und mit Blick auf die Bibel kann ich ebenfalls sagen, diese Prinzipien, die Gott aufgestellt hat, sie funktionieren. Auch hat übrigens Paulus den Petrus im Neuen Testament korrigiert. Denn Petrus war der Meinung, dass man noch koscher oder mit nicht koscheren Lebensmitteln agieren sollte und dass man nur die koscheren essen sollte. Und Paulus war derjenige, der gesagt hat, nein, das stimmt nicht, lieber Apostel Petrus. Wir können alles essen, alles ist rein. Da sehen wir die Korrektur. Punkt Nummer 9. Durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Es geht um einen konstruktiven Umgang mit Konflikten trotz einheitlicher Lehre. Man muss Konflikten entgegenwirken können. Das ist die Voraussetzung, wie man Teams formt. Punkt Nummer 10. Sondern wahrhaftig in der Liebe. Wir müssen lieben, wie Jesus Christus liebt. Wenn wir lieben, wie Jesus Christus liebt, dann sind wir integere Menschen in Christus. Und erst, wenn wir die Integrität haben, sind wir vertrauenswürdig. Dann können wir uns verlassen auf unseren Nächsten im Team, auf meinen Teamplayer, auf meine Gruppe. Ja, auch das zentral. Punkt Nummer 11. Heranwachsen in allen Stücken. Das Leben bietet so viele Sachverhalte, dass es unterschiedlicher nicht sein kann. Das bedeutet, dass wir flexibel sein müssen. Das Leben wird nie so kommen, wie wir es erwarten. Und wir müssen die Bereitschaft haben, mit verschiedenen Themen uns auseinandersetzen zu können, komme was wolle. Punkt Nummer 12. Zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Es geht um einen Mehrwert, um etwas Höheres. Wir dienen nicht uns selber, nicht der Kirche, nicht der Gemeinde, nicht dem Team, sondern die eigentliche Leitung hat Jesus Christus. Er ist der von den Fünfen, von den fünf Ämtern oder wenn wir ein Team in der Gemeinde haben, der eigentlich führt. Dieser Fokus muss gegeben sein für ein gesundes Team. Punkt Nummer 13. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib. Wenn der ganze Leib vollbringt, dann bezieht sich das hier auf Zeit- und Ressourcenmanagement. Wir müssen Zeit aufwenden für ein Team und wir müssen wissen, was wir überhaupt in der Hand haben und wie wann verwenden können. Punkt Nummer 14. Zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke. Wenn alle Gelenke verbunden sind, brauchen wir eine klare Kommunikation. Eine klare Kommunikationskultur und Struktur, wenn all der gesamte Leib quasi mit all seinen Gliedern miteinander in Kommunikation stehen muss. Der Ausbau und der Aufbau dessen muss gewährleistet sein. Punkt Nummer 15. Die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Teammitglieder haben verschiedene Fähigkeiten, genauso diese fünf Ämter. Diese fünf Ämter haben auch nochmal, die Leute in diesen fünf Ämtern haben verschiedene Charaktere, verschiedene Gaben. Es ist unterschiedlich auf alle Arten und Weisen. Man braucht trotzdem klare Rollen und Verantwortlichkeiten, damit keine Kollision herrscht. Strukturen braucht es, erkennbare Position und Arbeitsteilung. Ja? Punkt Nummer 16, und das ist auch der letzte Punkt, versprochen. Und zwar hier geht es um das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Hier geht es um die Anerkennung und Wertschätzung für den Nächsten. Aufbau kann nur in Jesu Liebe geschehen. Und ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, wer Jesus Christus liebt, liebt auch die Gemeinde, liebt auch sein Team, liebt auch die Kirche. Das zusammengefasst, da lässt sich viel zusammenfassen, aber das in kurzen Worten nochmal zu Ende gebracht. Teamarbeit im Leib Christi benötigt Zeit, Pflege und ganz viel Raum. Gott liebt Vielschichtigkeit, denn er ist ein vielschichtiger Gott. Wir sind ein Ebenbild von ihm und deswegen sind wir so unterschiedlich. Nicht nur in einer Gruppe, sondern auch in uns selber alleine schon. Wir sind seine Ebenbilder und richten uns nach ihm aus. Alle unsere Positionen und Aufgaben sind erst in ihm vollkommen. Und wenn wir uns gemeinsam nach ihm ausrichten, erst dann können wir im Team, wenn jeder seine Aufgabe erfüllt und versteht, worum es geht, dann erst können wir ein gesundes Team im Leib Christi sein. Und darin werden wir wachsen und uns jeden Tag neu üben müssen. Zum Schluss möchte ich noch einmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, Vater, dass du uns so viel geschenkt hast und dass du uns so viele Aufgaben gibst und sie uns anvertraust, Herr. Ich danke dir, dass du mit Teams arbeitest, dass du uns Gemeinschaft dadurch schenkst. Und ich bitte dich, dass du uns die Weisheit gibst, dort zu lernen und uns immer mehr dir anzugleichen, in einer Gruppe, aber auch für uns alleine. Du hilf uns dabei, denn du hast es für uns so vorgesehen. Vielen Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.